Wir haben heute als Predigtext Philipperbrief, dieser fröhliche Brief aus der Gefängniszelle an diese erste europäische Gemeinde im damaligen Mazedonien. Genannt nach dem Vater des Alexander, des Herrschers von Griechenland, Philippus, Philipp. Philipper 3, Vers 7 bis 14. Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn, Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Das ist das Geheimnis, dass Jesus das kann. Tote lebendig machen. Und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich muss es immer und immer wieder sagen, wie ich diesen Sommer genieße, obwohl ich weiß, dass manche von Ihnen mit Kreislauf und Herzproblemen zu kämpfen haben. Das ist ja ein solch schöner Sommer, wie man ihn wahrscheinlich nur einmal in einer ganzen Lebenszeit erlebt. Wie ich das im Juni in der Freude an der Sonne damals sagte, war unter uns ein Statistiker vom Wetteramt. Er sagt, stimmt noch gar nicht, die Statistik ist noch nicht so. Jetzt inzwischen hat die Statistik auch noch aufgeholt. Es ist ein wunderbarer Sommer. Man kann sich freuen und wenn Sie durch die Wälder gehen und durch die Gärten und wenn Sie das alles genießen, denke auch Ihr Urlaub hoffentlich, der zurückliegt oder der noch vor Ihnen liegt, eine Freude ohnegleichen. Und an so einem Sonntagmorgen wollen wir ein Thema behandeln, Leben. Wozu eigentlich? Wozu eigentlich? Spaß an der Freude wollen wir haben. Wir wollen genießen und jetzt wieder, wenn Sie eintauchen in Ihre Berufsaufgaben, vor Ihnen liegen ja viele wichtige Termine, Besprechungen, Geschäfte, die Sie zu erledigen haben. Auch wenn das ein Druck ist, der auf Ihnen lastet, aber es ist auch schön, wenn man wirken kann. Gut ist, dass so viele mithören, auch bei unseren Gottesdiensten, die sich daran nicht mehr freuen können. Die Krankheit stellt alle unsere Lebensziele in Frage. Leben wozu eigentlich? Und dann, wenn ich krank bin, wenn keine Besserung kommt, wozu eigentlich lebe ich noch? Die Alten fragen so im Pflegeheim, die seelisch Kranken fragen so und die, die gescheitert sind im Beruf, ohne Schuld, die Misserfolg hatten, die ihre Prüfung nicht bestanden haben. Was ist denn meines Lebens Sinn? Gut, wenn das alles einmal überdacht wird, das kann doch nicht meines Lebens Sinn sein. Die Arbeit, so sehr wir sie gerne tun, den Urlaub, so sehr wir darin Freude finden. Im Jahre 1954, also schon fast 40 Jahre her, da fand in Leipzig ein Kirchentag statt. Das war die damalige DDR, die wenige Wochen vorher von der Sowjetunion die Souveränität bekommen hat, und die waren natürlich damals diese Betonköpfe an der Spitze des Staates wahnsinnig stolz auf ihren neuen Staat. Und da fand von der damaligen Staatsleitung ein Empfang für die Vertreter der Kirchen statt. Und Heinrich Giesen, manche von Ihnen kennen noch diesen originellen und fröhlichen späteren Leiter der Berliner Stadtmission, Heinrich Giesen war die Aufgabe zugefallen, die Vertreter der Kirche vorzustellen. Und der Walter Ulbricht hat noch so ein wenig spöttisch in seinem großen Stolz des Vertreters des materialistischen Sozialismus dann gesagt, nun, was sind denn das jetzt für Leute, die da kommen? Und Heinrich Giesen sagte nur einen Satz. Er sagte, Herr Vorsitzender, man kann es vielleicht am besten mit einem Satz sagen. Das sind alles Leute, die gerne in den Himmel kommen. Und das auf dem Boden der DDR. Wenn man heute bei einem kirchlichen Empfang so einen Satz sagen würde, ich glaube, da würden die Theologen aufspringen und sagen, nein, nein, nicht aufs Jenseits schielen. Wir wollen Staatsbürger sein, wir wollen die politischen Probleme lösen, wir wollen Frieden schaffen. Vielleicht wird sogar mancher noch sagen, wir wollen den Sozialismus auf der Welt aufrichten. Es gibt auch solche. Aber der Heinrich Giesen hat die biblische Linie getroffen. Bei allen Aufgaben, die wir in dieser Welt haben, ist das die Bestimmung, die Gott mir gegeben hat, dass ich einmal in der himmlischen Herrlichkeit vor seinem Throne bin. Und hoffentlich fehlt dann keiner von uns, hoffentlich ist dann keiner irgendwo auf der Strecke geblieben. Ob wir dieses Ziel erreichen, Paulus sagt, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, nach der himmlischen Berufung, die will ich erreichen, die ist mir so wichtig. Und darüber will ich heute predigen, als das Ziel meines Lebens, wozu lebe ich? Und die gilt für alle. Für die Kranken und für die Gesunden, für die Starken und für die Schwachen und für die Alten und für die Jungen. Zuerst möchte ich stehen bleiben an dem Satz von Paulus. Ich habe es noch nicht ergriffen. Sie haben sicher schon viel über den großen Apostel nachgedacht und viel von ihm gehört, und Sie kennen ihn. Paulus ist uns ein Vorbild mit seinem großen missionarischen Eifer. Mit all dem, was er wirken konnte, gab es je noch einmal so einen Menschen wie er, unermüdlich. Lesen Sie mal seine Briefe. Was steckt da drin an Glaubenserkenntnis, an theologischer Tiefe? Was war das für ein Mann, den Gott gefüllt hat mit dem Heiligen Geist? Der Paulus steht vor uns als ein ganz großer Mann, zu dem wir aufblicken. Der ist mir ein Vorbild. Und wenn wir nur dran denken, wie er mit den Niederlagen in seinem Leben fertig wurde, mit Misserfolg, mit Feindschaft, mit Hass, mit Unrecht, als ihn einsperrten ins Gefängnis, er hat das weggesteckt im Glauben. Er sagte, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. So wollte ich mal sein wie Paulus. Das ist mir ein Vorbild. Und dieser große Mann sagt, ich hab's noch nicht ergriffen. Ja, jetzt habe ich gemeint, der wäre wenigstens ein richtiger Christ. Der hätt's wenigstens so ganz ergriffen. Paulus sagt, ich hab's auch noch nicht ergriffen. Ich bin noch nicht vollkommen. Sagt er wörtlich, ich bin noch nicht vollkommen. Steckt ja immer wieder bei uns eine Versuchung drin, dass wir ein wenig mogeln und so vor anderen Menschen so tun, als ob wir jetzt doch schon so ein Stück weit Himmelsgestalten wären. Es ist ja eine Versuchung, dass wir so nach außen tun und sagen, wir wollen den Leuten mal zeigen, wie schön wir sind, wie lieb und wie gut. Und der Paulus sagt ganz offen, ich spüre auf Schritt und Tritt meine alte Menschenart. Tröstet sie das nicht, das muss sie trösten. Dann hat er also auch kämpfen und ringen müssen. Dann fiel ihm das auch nicht einfach in den Schoß. Und gerade dann, er war doch so krank, dann war ihm das auch so hart und er hat gezittert, Herr, ob ich die Schmerzen durchhalten kann? Es fiel ihm nicht leicht. Und wenn die Menschen ihm so gemein zusetzen, da Da musste er auch schlucken. Er war nicht vollkommen. Das hat ihn sehr tief berührt und sehr hart angefochten. Und das ist gut, dass wir hier so ins Herz von diesem Paulus hineingucken dürfen und sagt, ich habe es noch nicht ergriffen. Aber ich will weiter, ich will vorwärts. Ich möchte in meinem Leben nur viel mehr von Christus erleben, erfahren. Das kann man von Paulus lernen. Der war ein dynamischer Christ. Er hat sich nie ausgeruht auf dem, was er bisher erreicht hat. Bei uns gibt es so viele Leute, die sagen, ach, ist doch gut, ich bin doch kirchlich oder ich bin getauft oder ich bin doch jetzt in meinem Leben auch schon ganz weit gekommen, habe schon zweimal die Bibel durchgelesen. Und so. Wir ruhen immer so gern auf dem, was wir erreicht haben. Ich kann es Ihnen vielleicht am besten mit einem kleinen Bild sagen, das man nicht so schnell vergisst. Als echter Stuttgarter war ich mein Leben lang immer stolz auf den Stuttgarter Hauptbahnhof. Der hat mir schon als Kind Rieseneindruck gemacht. Damals waren noch die großen Dampfloks da und die Schnellzugloks. Und wenn die ihren Dampf abgelassen haben, war immer ein Fest, wenn man da unten sein konnte. Dann wusste man noch, dieser Bau von Paul Bonatz ist noch ein Architekturkleinod. Und meine ganze Freude und mein Stolz, Stuttgarter Stolz am Hauptbahnhof, die hat ein Onkel von mir völlig zerstört. Das war ein Preuße, natürlich ein Preuße. Und der kam eines Tages und hat uns Kindern gesagt, und das ist der größte Wahnsinn, den man sich denken kann. Ein Kopfbahnhof, da fährt die Lok rein und dann muss alles aussteigen, dann muss die Lok umgekoppelt werden, dann muss vorne hin und da verliert man Zeit. Das ist ein Milliardengrab, hat er geschimpft. Und so ein Unding, das ist doch eine Dummheit. Wie kann man nur einen Kopfbahnhof bauen? Sagt, ihr müsst mal nach Köln oder ihr müsst mal nach Hannover. Da fährt der D-Zug rein, hält 3 Minuten und dann fährt er wieder weiter. Weiter. Ihr in Stuttgart, ihr seid da beschränkt, da hört's bei euch auf. Weiter müsst ihr. Hat er nicht recht gehabt vom Christenstand, wenn ich das Bild auf den Christenstand nehme. Da gibt's nicht einen Sackbahnhof. Da sind sie nie am Ende. Solange sie leben, sagen, ich will weiter. Ich will mehr von Christus entdecken, mehr von seiner Macht. Ich möchte mehr mit seiner Liebe erfüllt sein. Ich möchte treuer beten, zielsicherer hoffen. Mehr mich einsetzen, mehr wagen. Ich hab's doch noch nicht ergriffen. Ich bin doch noch nicht vollkommen. Ich will immer mehr von ihm entdecken und immer mehr von ihm bekommen. Aber jetzt sagt Paulus auch noch ein zweites. Er hat mich ganz fest ergriffen. Also heute ist das fast kennzeichnend für alle christlichen Gemeinden, dass man unheimlich jammert und klagt und dann redet man über die Zweifel und sagt, ich bin eben in meinem Christenstand auch in Problemen behaftet. Es ist so ein beliebtes Ding, dass man über Probleme spricht und über Zweifel und über Anfechtungen und über Nöte. Das können Sie nicht auf den Paulus berufen. Er sieht das sehr klar und realistisch, wie er in seinem Christenleben nicht vollkommen ist. Und auch den himmlischen Christenstand noch gar nicht erreicht hat. Aber dann sagt er ganz fröhlich, mit einer Stimme, die an Siegesjubel erinnert, aber mich hat Christus ergriffen. Und darum wankt bei ihm nichts. Das war nicht eine Stunde in seinem Leben, auch irgendwo wackelig. Seit seiner Bekehrungsstunde war ihm klar, nichts kann mich mehr aus der Hand Jesu reißen. Ich bin geborgen in Zeit und Ewigkeit, doch nicht, weil ich vollkommen bin, sondern weil Christus mich ergriffen hat. Was ist denn eigentlich die Bekehrungsstunde? Es ist gar nicht wichtig, ob Sie das auf die Minute festlegen können oder ob sagen, das ist mir erst im Lauf einer gewissen Zeit so nach und nach aufgegangen. Aber das ist doch entscheidend wichtig, dass Sie einmal merken müssen, ich kann mit einem Leben der Anstrengung, der guten Tat und doch Wohl, der Liebeswerke, kann ich nicht vor Gott recht werden, gerecht sein.
Ich bleibe vor Gott im Remanko, wie ein Kaufmann, der seine Bilanz macht und der merkt, ich kann meine Schulden nicht abdecken. Und die Bekehrungsstunde, wo sie auch liegen mag, die war bei Paulus so, dass er plötzlich entdeckte, damals, als der Seelsorger Ananias mit ihm redete in Damaskus. Jesus hat alles bezahlt für dich. Die ganze Schuld hat er durchgestrichen. All das Alte ist weg. Alles ist weg. Ich bin bei Gott angenommen und adoptiert als sein Sohn und gehöre ganz Gott. Und da ist nicht ein Hauch mehr dazwischen. Das ist alles unverdiente Gnade. Dieses, was er da erkannt hat, diese Erkenntnis Christi, die Vergebung Jesu am Kreuz, ihm zugesprochen, die war für ihn der Angelpunkt seines ganzen Denkens. Und an dem hält er so fest. Und das war ihm so groß, dass er sagt, darum ist doch in meinem Leben jetzt gar nicht mehr wichtig, ob ich da recht oder falsch gehandelt habe. Ich will doch nicht mein wohlanständiges Leben ordnen den Menschen an. Ich bin aber besser als du. Ich vergesse, was da hinten liegt. Ich will doch nicht mehr nach den Gesetzesordnungen meine eigene Rechtschaffenheit demonstrieren. Ich lasse das alles hinten liegen. Ich freue mich der großen Gnade, die ich bekomme, der wunderbaren Vergebung, die mir zugesprochen ist. Und das ist so groß und so verlässlich, dass ich daran mich halten darf. Nehmen Sie mal das Bild der Bilanz, wie es ein Kaufmann hat, wo Soll und Haben gegenüberstellt. Und Paulus sagt, es gibt bloß ein Stück auf der Habenseite. Christus tritt für mich ein. So wird sein am jüngsten Tag. Dass Christus für mich eintritt und sagt, für den bin ich gestorben. Der gehört mir. Den darf niemand verdammen. Den darf niemand anklagen. Ich habe die ganze Rechnung bezahlt. Da brauchen Sie nichts mehr daneben stellen. Da brauchen Sie nicht mehr Ihre eigenen Verdienste aufzählen. Und Paulus sagt, es ist mir sogar in meinem Leben ein Hindernis geworden. Ich merke immer wieder, wie das in meinem Leben, dieses Rechnen, bin ich gut oder schlecht, wo habe ich Fortschritte gemacht, das hält mich auf. Ich will immer mehr bloß bei der Gnade bleiben und will mich dran freuen. Jetzt erleben Sie ja auch in Ihrem Leben, dass immer wieder der Teufel, Sie müssen wissen, dass es der Teufel ist, der Ihnen Unruhe schafft und sagt, du, besonders in den Krisenzeiten der seelischen Erkrankung, der körperlichen Erkrankung, du darfst dich gar nicht auf Jesus berufen. Und dann kommt das plötzlich in der Nacht. Versäumnisse und Schuld wacht auf. Und dann sind sie ganz gerädert und sagen, stimmt ja, ich habe so eine schlimme Fantasie und in meinem Leben sind so grausige Dinge passiert. Ob das wirklich mir gilt mit der Vergebung? Dann dürfen Sie dem Teufel die Maske vom Gesicht reißen, sagen, geh weg, du hast doch nichts mehr zu sagen, Christus ist hier, nichts kann mich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut, die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Unheil mich erschrecket, kein Urteil mich betrübt, weil mich mit Flügeln decket, mein Heiland, der mich liebt. Der hat mich ergriffen, dem gehöre ich und ich bin sein Eigentum. Und auch in den dunklen Stunden ist das mein einziger Trost. Lassen Sie doch den Unsinn, dass Sie sagen, ach, meine Mitmenschen, die loben mich oft auch, dass Sie ganz unsicher Ihre Kinder fragen, bin ich nicht doch recht? Nein, wir sind alle schuldige Leute, aber wir freuen uns des großen Trostes, dass er mir vergeben hat. Und so dürfen Sie mutig, fröhlich, siegesgewiss, in allen Anfechtungsstunden sagen, geh weg, Satan, du hast nichts mehr zu melden, du hast gar nichts mehr zu sagen. Das Christenleben ist ganz einfach. Festo Kivenschere, der Bischof von Uganda, hat dieses schöne Bild gesagt, das ich immer und immer wieder in meinen Predigten gebrauchen will. Ich darf meine schwache, kleine, zitternde Hand in die starke, mächtige Hand Jesu legen. Selbst mein Glaube mag schwach und zitternd sein. Aber darum bin ich fest, weil er mich hält. Und weil er mich an der Hand hat. Da mag in unserem Leben so viel nach außen hin wüst und elend und schmutzig sein. Und wir sagen, aber von mir gilt etwas ganz anderes. Und das habe ich einmal ergriffen und das steht fest. In meines Herzensgrunde sein Kreuz und Namen allein funkelt all Zeit und Stunden. Des kann ich fröhlich sein. Das ist das, was in meinem Leben wie ein Eigentumsstempel eingebrannt ist. Ich gehöre ihm ganz. Das war der Grund, warum der Paulus so fröhlich war. Nicht, weil er vollkommen war. Das gibt's nicht. Und nicht, weil er gesagt hat, so, jetzt bin ich in einem Stand und das habe ich erreicht, sondern weil er weiß, Christus hat mich ergriffen. Nun erst recht, mit dem will ich schließen, nun erst recht. Jetzt sagt er, ich jage ihm aber nach. Ich jage ihm aber nach. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Das höre ich dauernd, dass Leute sagen, man dürfe das nicht so sagen, weil das einen sicher mache und ruhig und das schlafe einer aus und benutze das als Ruhekissen. Irgendwie ist ein Unsinn. Stimmt ja gar nicht. Ein Christ braucht nicht die Mahnungen des Gesetzes. Manchmal kann man auch in der Christenheit nicht mehr ertragen, wie viel auf, immer wieder, jetzt musst du das tun und jetzt musst du das tun und nochmal was und dann musst du hier aktiv sein und dort aktiv sein und neue Pflichten und neue Verordnungen. Es gibt einen ganz gequälten Christenstand. Paulus war ein dynamischer, aktiver Christ. Warum denn? Weil er Christus entdeckt hat. Und das macht einen Menschen aktiv, viel aktiver als alles andere. Wir haben ja gerade die Olympiade hinter uns. Wenn man da den Sportlern zugesehen hat, wie die ihre Runden gedreht haben, wenn die Hindernisläufer über ihre Hindernisse hinweg sind, wie leichtfüßig, wenn die Stabhochspringer über den Stab sind, nicht? Das ist doch toll, wie die das gemacht haben. Wegen was? Wegen der Ehre, wegen ein bisschen Blech, nicht? Das war alles um des Zieles willen. Und bei Paulus war es in jeder Stunde seines Lebens. Ich möchte doch den Himmel gewinnen. Ich möchte doch meine Himmelsberufung nicht verlieren. Wer auch läuft und läuft so schlecht, der verliert sein Kronenrecht. Ich will doch mein Kronenrecht nicht verlieren. Denken Sie mal drüber nach. Wenn die Versuchung der Sünde Sie betört. Ja, ach, sieh doch niemand und kann ich doch machen. Wollen Sie denn das vor den Augen Gottes tun und ihr Kronenrecht verlieren? Wollen Sie untreu sein? Ich jage ihm aber nach und dann läuft und läuft er und er hat eine Leidenschaft und eine Liebe um der Berufung Jesu willen. Das hat sein Leben erfüllt. Ich will die Gerechtigkeit Jesu gewinnen. Ich will das jetzt umsetzen. Heute schon natürlich. Das will uns Mut machen für die Aufgaben, in die wir hineingehen. Ich will immer mehr dort drin, mitten in dieser Welt, die Kraft der Auferstehung Jesu gewinnen. Ich bin gespannt, was Jesus noch aus unserem müden Leib heraus wirken kann. Ahnen Sie, dass da die größten Erfahrungen noch bevorstehen. Sie können staunen, was er noch macht. Darum bin ich gespannt und Paulus war interessiert, vorwärts gewandt. Ich vergesse, was da hinten liegt. Ich rede nicht mehr von gestern. Ich bin voll auf fröhlicher Erwartung auf die neuen Eindrücke, die neuen Erfahrungen, die ich mit ihm finden darf. Ich habe in den Urlaubstagen meiner Frau abends, während sie gehäkelt oder gestrickt hat, gerne was vorgelesen von alten Biografien und da kam ich an einen Missionspionier, den ich überhaupt nicht kannte, Alan Gardiner. Der war zuerst nach Neuguinea gegangen im letzten Jahrhundert, dann war er ins Zululand gegangen und hat gemerkt, da ruft mich Gott nicht. Und dann hat er von einem Menschenstamm gehört, von dem Darwin sagte, da sei eine tierische Rasse nicht der Veredelung fähig. Das sind die Pecheres, die an Feuerland leben. Ein Monat ist Frühling, Sommer, Herbst von Dezember bis Januar und dann bricht die Kälte wieder ein. Und der Winter ist da. Und dann ist er dorthin gegangen und er war nur ein Jahr im Wirken, dann ist er gestorben an Skorbut. Das Nachschubschiff kam nicht mehr durch. Aber die Aufzeichnungen hinterlassen. Und schrieb dieser Mann und sagt, ich möchte es allen meinen Freunden sagen, wie fröhlich ich bin. Seit 5 Tagen warte ich auf die Ankunft des Schiffes. Wir haben nichts mehr zu essen und zu trinken, aber wir wissen, dass es der himmlischen Herrlichkeit entgegengeht. Und mein Leben ist nicht vergeblich gelebt. Nun sind Sie nicht berufen, um nach Feuerland zu gehen oder an den Südpol. Sie sind wahrscheinlich nur in sehr schwierige Lebensabschnitte berufen. Unsere Kranken, denen wird bang vor jedem Tag. Ihnen wird Angst, wenn Sie nur das Gesicht der Kollegen wiedersehen. Paulus sagt, ich habe eine Bitte. Ich will den Leiden Christi gleichgestaltet werden. Müssen Sie viel drüber nachdenken. Paulus bittet nicht und sagt, Herr, ich möchte so mächtig sein wie du. Ich will überall Siege erleben. Du musst mir alle Wehwehchen aus dem Weg räumen. Sondern er sagt, Herr, ich will auch deine Leiden mittragen, Schwierigkeiten erdulden, den Hass der Menschen, dass mir die Kraft genommen wird, ich gehöhnt und verlacht werde, ich Niederlagen erlebe. Aber gerade da will ich dich, den Auferstandenen, erfahren. Ich will deinen Leiden gleichgestaltet werden. Ich bin bereit, auch die Jahre, die vor mir liegen, auch mit Schwerem noch zu füllen. Aber dabei soll das Loben und das Danken nicht aufhören. Und ich will fröhlich meine Straße gehen, weil ich es tue, dir zu ehren und zu deinem Lob. Und weil ich deine Kraft der Auferstehung darin erfahren darf. Amen.